Weißt du, was ich lustig fand? Bei der letzten Folge hast du ja das Wort F*** gepiept. Aber nur ja. Das erste Mal. Drei Sätze
Ach,
später.
Echt? Ja. Nein.
Ja. Drei Sätze später hast du es nicht mehr gepiept. Das war sehr lustig irgendwie. Weil du noch gesagt hast, oh, das muss ich gleich piepen. Und dann hört man auch das Piepen. Und dann hört man aber drei, vier Sätze später, wie du das Ganze aussprichst.
Nice. Ups.
Ja, bist du bereit?
Ja. Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Hier ist eine neue Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender am Feel Good Friday. Der heißt für mich jetzt einfach heute so. Deswegen starte ich mit einem Kompliment. Du hast ein sehr schönes Kleid an, Raf.
Danke.
Gerne. Ja, heute ist, ich bin ganz überwältigt von dieser ganzen Solidarität und das alles. Das Wetter ist heute gut. Ich bin gut drauf.
Feel Good Friday halt.
Ja, das ist der Feel Good Friday. Yes! Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Worte zur letzten Folge verlieren. Mhm. Einmal hatten wir Gäste versprochen, nämlich die Freiwillige Feuerwehr Fischeln war das, meine
genau,
ich.
Genau, zwei Jungs, die dort sehr aktiv sind, die Feuerwehrleute.
Ja.
Da hatten wir in der letzten Folge gesagt, die würden heute kommen. Das ist jetzt leider ausgefallen aus einem sehr guten Grund, denn die beiden Jungs helfen in verschiedenen Ortschaften, die jetzt so heftig vom Hochwasser betroffen waren.
Ja.
Und das ist natürlich Grund genug, damit wir sagen, ja, ist okay, wir verschieben das
ja,
mit euch.
Ja, absolut. Normalerweise hätten wir gesagt, komm, dann machen wir die Folge da. Aber man sollte jetzt nicht dahin fahren, wenn man nicht da irgendwie angemeldet ist oder sowas.
Ja, und da kommst du ja schon direkt zum nächsten Punkt. Tut uns leid, falls die letzte Folge etwas veraltet wirkte, denn wir hatten sie an, ich glaube, einem Donnerstag oder so aufgenommen und am Samstag ist sie erschienen oder vielleicht haben wir sie auch am Mittwoch aufgenommen oder so. Und in diesen zwei, drei Tagen hat sich diese Katastrophe eigentlich erst so richtig ja zugetragen und auch irgendwie gezeigt. Und ja, wir haben uns aber dennoch dazu entschieden, diese Folge online zu lassen. Wir sind in der letzten Folge ja auch auf das Unwetter eingegangen.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht abzusehen, wie heftig das uns treffen wird. Also nicht uns, aber dieses Land und auch Rheinland-Pfalz. Und ja, ihr wisst jetzt Bescheid.
Genau, yes. Ja, und da würde ich direkt auch mit einsteigen, weil ich die letzten zwei Tage echt sehr viel zum Thema Solidarität recherchiert habe und für mich dieses Thema jetzt nochmal ein ganz andere Zugänge hat, weil es ja, also es lässt sich tatsächlich wissenschaftlich erörtern oder auch über Studien herausfinden, wann wir solidarisch sind und wann nicht, weil zum Beispiel, bestes Beispiel ist Blutspenden, da ist eigentlich immer klar, es gibt immer Mangel und es gibt nichts Einfacheres als Blutspenden, du bist nur eine halbe Stunde da. Die sich da um dich kümmern, sind meistens nett. Dann kriegst du ein Brötchen oder sogar Geld und davon nicht zu wenig und bist nach einer halben Stunde wieder raus. Und das ist ja sogar gut für deinen Körper.
Mhm.
Genau. Und gut, deswegen macht man es ja für andere Körper.
Ja.
Und trotzdem machen es so wenig. Und das liegt halt einfach daran, dass uns dieses Thema null emotionalisiert. Also wir bräuchten quasi jemanden in unserer Familie, der gerade Blutkonserven braucht und dann würde es uns emotionalisieren oder wir müssten so Bilder sehen wie von dieser Hochwasserkatastrophe und deswegen gibt's ja so viel Spendenbereitschaft gerade, weil du überall, egal wo du hinguckst, siehst du Bilder, du hörst bei uns im Radio Betroffene und so weiter und so fort. Das fand ich schon spannend.
Es gibt ein Vorurteil den Deutschen gegenüber, das gerne bei Migranten auch kursiert, nämlich dass Deutsche in der Regel sehr, wie sagt man, knauserig sind.
Knauserig, also, geizig. So.
Ja, geizig sind. Und schaut man sich aber mal die Spendenbereitschaft der Deutschen an. Und das ja schon seit Jahren, sieht man, kaum eine andere Nation spendet so viel Geld Jahr um Jahr an alle möglichen Dinge.
Ja,
und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und die Zeit gerade beweist ja auch, dass Menschen sehr wohl aufstehen und helfen wollen.
Ja, da gab es jetzt auch diesen Typen in Münster, der hat richtig auf die Kacke gehauen.
Ey, das ist so krass. Das zeigt aber auch, wie reich dieses Land ist, wenn man ehrlich ist.
Ja, klar. Guck mal, wir haben hinter uns eine Corona-Krise, die sich jetzt, oder hinter uns, wir sind eigentlich noch drin. Wir haben jetzt so eine kleine Pause quasi erlebt.
Mhm.
Und es ist ja auch eine Finanzkrise. Viele Leute haben ihre finanziellen Existenzen verloren.
Ja.
Und trotzdem gibt es so viel Spendenbereitschaft. Also das ist schon echt, echt krass.
Ja, um das Beispiel aus Münster nochmal anzuschneiden. Der Mann, ich hatte das heute lustigerweise noch in meiner Sendung, wo er uns auch so ein bisschen erzählt hat, ne, so was das für Beweggründe sind.
Ja, ja.
Er ist über 80, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat jetzt nach der Katastrophe 1 Million Euro gespendet an die Hochwasseropfer.
Ja.
und hat gesagt, weil er ist FC Bayern-Fan, hier, wenn der FC Bayern auch 1 Million spendet, dann lege ich nochmal 20% von meiner Spende obendrauf.
Boah.
Das ist heute passiert. Also an diesem Freitag hat der FC Bayern gesagt, ey, wir spenden jetzt 1 Million Euro an die Flutopfer. Ob das jetzt irgendwie im Zusammenhang mit dieser Spende von ihm ist, das weiß man jetzt nicht genau. Aber er hat gesagt, das ist ganz egal, ob das aufgrund meiner Ansage sozusagen passiert ist oder nicht. Ich lege jetzt die 20% drauf und damit erhöht er seine Spende um 200.000 Euro. Also dieser Mann hat alleine 1,2 Millionen Euro gespendet. Und er hat zuvor, ich glaube im letzten Jahr, schon 700.000 Euro an den Zoo in Münster gespendet. Hintergrund ist, dass seine Frau, die leider schon verstorben ist, er hatte ihr wohl auf dem Sterbebett versprochen, mit dem Geld, was sie noch besitzen, Gutes zu tun und das zu spenden und Menschen zu unterstützen. Und er hat halt jetzt gesagt, ich wünschte, sie könnte das miterleben, aber zumindest kann ich ihr diesen Wunsch erfüllen.
Wow.
Ja, er ist jetzt was, also knapp 2 Millionen Euro mit dieser Spende für den Zoo und jetzt auch mit der Flutkatastrophe und so. Das ist schon beeindruckend. Und wenn ich 5 Millionen Euro hätte auf dem Konto, ich weiß, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich von diesen 5 Millionen 2 nehme, um sie dann zu spenden. Also Chapeau, das ist echt eine mehr als nur große Geste.
Absolut. Das ist schon, also das ist einfach krass.
Aber weißt du, was das Krasse ist, Sascha? Ich habe mich auch einfach dabei erwischt. Also wir loben das ja ganz viel, diese Spendenbereitschaft und die Hilfsbereitschaft. Ich habe mich aber dennoch dabei erwischt die Woche, wie ich öfters auch so dachte, nee Mann, das ist voll fake, was du gerade tust. Also jetzt nicht du, sondern ich habe das ja schon erzählt, ne? Ich bin ja auf Instagram so gar nicht aktiv, seit Monaten schon nicht. Aber ich gucke natürlich immer wieder und diese, in Anführungsstrichen, Flut, die eintrifft, wenn du das aufmachst und alle posten was dazu, alle posten Kontonummern, um zu spenden, alle... Das ist ja auch irgendwie, auf der einen Seite denke ich, das ist super und das ist toll und ich wünsche mir auch immer so Solidarität, ne, aus der Gesellschaft. Auf der anderen Seite habe ich auch oft dieses dumpfe Gefühl von, das ist fake. Das geht gar nicht darum, auf dies und jenes aufmerksam zu machen, sondern dich selbst darzustellen. Und da ist mir bewusst geworden, Instagram, eben weil ich mich auch gefragt habe, warum ich diese Abneigung entwickelt habe, auf Instagram aktiv zu sein. Instagram, es ist gar nicht die Kommunikation mit anderen. Instagram ist ein reiner Spiegel.
Klar. Reines Werbungsform. Man macht für sich selbst Werbung, man posiert, man zeigt nur das Positive und nie das Negative.
Ja, aber es ist irgendwie so, als ob wir davon ausgehen würden, alle, die dir folgen, gucken sich das an. Aber Bullshit. Eigentlich, und das meine ich mit Spiegel, tust du sehr vieles oder das meiste vielleicht sogar nur für dich und um dich selbst irgendwie zu belügen, dass du ein geiles Leben hast. Und dann habe ich gedacht, boah, Raff, du bist ein schlechter Mensch, weil du so denkst, aber irgendwie, das war eine sehr aufreibende Woche, fand ich.
Ja, ich meine, viele spenden ja auch aus egoistischen Gründen, um sich gut zu fühlen, um so nach Motto Karma und so. Aber dann denke ich mir so, ja mein Gott, na und? Mhm. Oder viele sprechen ja auch davon, wie sie spenden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und so. Ich glaube, bei Inisa Amani habe ich auch sowas in ihrer Story gesehen. Da denke ich mir dann auch immer so ein
Was hat sie gepostet?
Ja, irgendwie, ja, ich habe jetzt schon so und so viel gespendet und das kommt dann auch noch dazu.
Mhm. Uncool.
Ja, aber dann denke ich mir immer so, ja, aber vielleicht erinnert es wiederum ein paar ihrer Follower daran, wenn es nur 2 sind, dass sie vielleicht auch was spenden könnten, weißt du? Und wenn die nur jeweils einen 10er spenden, ist ja egal, es sind schon 20 Euro, damit ist vielleicht schon 2 Leuten da vor Ort geholfen, who knows?
Ja, das stimmt. Und man muss bei ihr tatsächlich auch sagen, und ich finde dafür wird sie noch viel zu, also sie sollte dafür eigentlich noch mehr Lob bekommen, ist nämlich, und das ist auch eine Art von Spende, vergiss mal, das Geld, einfach das Engagement, das sie an den Tag legt.
Ja, ja.
Die Art, wie sie sich zu so vielen diversen Themen äußert, dass sie immer wieder den Finger auf die Wunde legt.
Ja.
Das ist eigentlich sogar noch wertvoller als alles Geld, was sie da spendet. Und davon muss es noch mehr geben, finde ich. Ja.
Ja, ist schon krass, ja. Und nur um nochmal dieses ganz kurz diese Solidaritätsrecherche abzuschließen. Was mich auch fasziniert, aber auch beunruhigt hat, ist, wie gesagt, wir müssen halt emotionalisiert werden, um uns zu solidarisieren. Und das nutzen halt Sekten, Betrüger, aber halt eben auch extremistische Organisationen aus, um uns für bestimmte Themen halt zu solidarisieren, um uns darauf hinzuziehen, dass wir Teil davon werden oder vielleicht was spenden wollen. Das ist schon krass.
Das war ja auch so krass. Ich habe dann gelesen, dass die Polizei, ich weiß jetzt leider nicht, ob das Ahrweiler war oder Münster oder also welches Gebiet
diese
betroffen
war. Diese Fake-Helfer?
Ja, also es ist wohl so, dass scheinbar junge Leute von der jungen AfD, aber auch vom Dritten Weg und so, die waren vor Ort und haben dort Gerüchte verbreitet, nämlich, dass die Polizei abgezogen sei und auch die Feuerwehr und so, und dass es dort keine Hilfe geben würde. Aber dafür sind sie jetzt gekommen und sie unterstützen die ganzen betroffenen Menschen.
Ah ja.
Und die Polizei hat sich scheinbar, ich meine, es war die Polizei, fast schon genötigt gefühlt, über ihre Social-Media-Auftritte aufzuklären und zu sagen, nein, wir sind sehr wohl hier und Vorsicht, da sind gerade Rechte unterwegs in diesen ganzen Gebieten, die betroffen sind. Und das ist, weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, wie zum Beispiel die Nazis oder die NSDAP letztendlich damals an die Macht gekommen ist, das war ja auch so, dass man zum Ende der Weimarer Republik hin versucht hat, deutlich zu machen, hier, wir, die Nationalsozialisten, wir sind die Retter, wir sind diejenigen, die das Volk unterstützen. Ihr müsst nicht mehr mit Schubkarren 20.000 Scheine rumfahren, um ein Laib Brot zu kaufen. Und diese Methodik, die verändert sich scheinbar nicht. Also es geht immer darum, Leuten zu sagen, ihr seid hilfsbedürftig und das System, der Staat hilft euch nicht, aber wir, die Nazis, sind jetzt da für euch.
Ja, ja, ja. Es ist ja auch so, dass sie so in der Öffentlichkeit und an Mikrofonen immer so tun, so, ja, wir sind für den kleinen Mann da, für den Bürger, wir sind für die Arbeiter da. Aber wenn du dir mal das Wahlprogramm durchliest, dann ist es schon sehr pro Arbeitgeber und so ist es bei den Nationalsozialisten halt auch gewesen.
Das ist also total krass, die zeigen sich eigentlich fast schon links, aber ihr komplettes Programm ist mehr so FDP-mäßig. Ja. Das ist schon echt krank und das Problem ist, dass in Anführungsstrichen Normalos, also Leute, die anders als wir sich nicht mit diesen politischen Systemen auseinandersetzen müssen aus beruflichen Gründen, ich glaube, dass viele das gar nicht verstehen. Also, dass eine AfD da steht und sagt, wir sind für das Volk da und für den kleinen Mann, das sagen sie zwar, aber ihre Inhalte und ihre Programme sind das komplette Gegenteil. Und ich rede hier nicht über dieses Ausländerthema. Stell das mal beiseite. Die AfD steht ja auch für sehr viele andere Dinge. Und ich sage euch da draußen, falls ihr piepsnormale Arbeitnehmer seid, das ist nicht die Partei, die für euch irgendwie einstehen wird. Ganz im Gegenteil, sie steht für die Reichen, weil eben auch sehr viele Menschen mit Geld in dieser Partei stecken. Also ne, diejenigen, die guten, wichtigen Positionen haben, die in der Führung stecken. Ja, einfach umso wichtiger, drüber zu reden.
Ja, einfach mal das Parteiprogramm lesen und feststellen, dass es, ich bin mir ziemlich sicher, immer noch kein Rentenprogramm gibt. Das kriegen sie nicht auf die Kette. Die merken einfach, das ist zu schwierig. Ich meine, Populismus heißt ja einfach ausgedrückt, für schwierige Probleme einfache Lösungen finden. Okay, es gibt ein, zwei Menschen mit Migrationshintergrund, die kriminell sind. Was könnte man machen? Man könnte jetzt natürlich kompliziert sich für Integration einsetzen. Man könnte sie aber auch einfach abschieben. In Anführungszeichen eine einfache Lösung. Und bei der Rente, da gibt es offensichtlich keine einfache Lösung. Also haben wir auch kein Rentenprogramm. Ja.
Schön. Nice. Etwas, was mir aufgefallen ist die Woche. Mhm. Und zwar gab es in der Bild-Zeitung einen Artikel beziehungsweise einen Bericht über eine RTL-Reporterin.
Ja.
Und zwar die liebe Susanna, die ja auch Guten Morgen Deutschland bei RTL mit moderiert oder als Reporterin im Einsatz ist. Sie hat eine Schalte gemacht aus einer Region oder aus einer Stadt, die eben vom Hochwasser sehr stark betroffen war. Und ein Anwohner hat sie dabei gefilmt, wie sie kurz vor der Schalte sich noch Schlamm ins Gesicht und auf die Kleidung geschmiert hatte, um scheinbar zu suggerieren, ey, guck mal, ich bin hier voll im Einsatz und so. Das ist dann ein bisschen viral, was heißt viral gegangen, das ist dann online gewesen und RTL hat dann direkt am nächsten Tag Konsequenzen gezogen und sie erstmal beurlaubt. Wie findest du das?
Ich bin schmierig.
Was genau, sie oder ihr Verhalten oder?
Es ist, nein, das war einfach ein dummer Gag, weil sie sich das Zeug ins Gesicht geschmiert hat. ich finde, es hat mit Journalismus insofern nicht viel zu tun, dass, also ich meine, wir sollten auch bei der Wahrheit bleiben.
Ja.
Wir sollten aufrichtig und authentisch bleiben.
Ja.
Es gibt aber, wo wir dann wieder bei Emotionen sind, Dinge, wie man Emotionen und Aufmerksamkeit erzeugen kann.
Ja.
Es gibt boulevardeske Medien, die das wollen.
Mhm.
Und sie hat sich dann vielleicht auch verpflichtet dazu gefühlt, das zu machen. Finde ich, geht gar nicht.
Ja.
Ich finde, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite muss man da jetzt auch nicht hetzen. Sie hat sich, meine ich, auch entschuldigt.
Genau.
Jetzt kann man das Ding auch, kann man da einen Deckel drüber machen. Ich glaube, sie wird es nie wieder in ihrem Leben machen.
Nee.
Und Leute, die sie einarbeitet oder die werden es, glaube ich, auch nie machen.
Ja.
Und also, ja.
Ich fand das,
muss nicht sein.
Ich fand es extrem peinlich und unangenehm, weil sie hätte es nicht nötig gehabt.
Genau.
Auch nicht für diesen Beitrag, für diese Schalte. Sie hat sich entschuldigt, soweit ich das mitbekommen habe, ist sie aber auch jemand gewesen, sie hat scheinbar wohl Familie in der betroffenen Region oder auch Bekannte. Und sie hat scheinbar die Tage vorher mitgeholfen beim Aufräumen und sowas alles.
Ach, und sie wollte das damit so ein bisschen unterstreichen.
Den Beweggrund kann ich nicht verstehen. Das kann ja auch sein, das wissen wir alles nicht, dass sie sich gedacht hat, okay, ne, das muss nach was aussehen, hin und her. Es ist unangenehm, es ist peinlich, sie hat es nicht nötig. Aber ich sag dir was, dass die Bild auf diesen Zug, also vor allem auf diese Art, da drauf gesprungen ist.
Das ist unfreiwillig komisch.
Ja, da denke ich mir, ihr Ekelhaften, was denkt ihr euch eigentlich dabei? Und ich finde das erschreckend, ehrlich gesagt, dass dann irgendwie, dass die Bild-Zeitung sich rausnimmt, das so auf diese Art und Weise zu kommentieren und diese Frau in eine so unangenehme Situation zu bringen, die einfach... Das hätte so nicht sein müssen. Du kannst das kritisieren, das tun wir auch. Ich glaube, dass sie selbst, die Susanna, das auch jetzt im Nachgang extrem unangenehm und peinlich findet. Ja. Aber sei es drum, sie hat keine Lügen erzählt. Sie hat einfach nur vermitteln wollen, ey, ich bin an dem Ort, wo das hier alles passiert ist. Ich muss aber dazu sagen, dass ich die Schalte nicht gesehen habe. Also auch das jetzt nochmal vorweg. Aber ganz unangenehme Situation. Sie hat mir total leid getan. Ich habe ihr tatsächlich auch bei Instagram geschrieben, gemeint, ey Girl, so keep your head up. Und ich fand es einfach schmerzhaft, weil es ausgerechnet von der Bild kam. Und das Schlimme ist, ihre Reaktion auf all das, was passiert ist, war dann wiederum ein Bild-Plus-Artikel. Also die Berichterstattung über sie und das, was da passiert ist, das hat Bild rausgehauen. Auch schön mit Foto von ihr noch, ne, damit man ganz genau erkennt, welche Moderatorin und Reporterin das war. Aber dann ihr Statement und ihre Entschuldigung, das hast du dann nur gelesen, wenn du Bild-Plus hattest. Wo ich mir denke, bah.
Weißt du, was mich gerade frage? Einige Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob ich es selbst auch schon mal gemacht habe, arbeiten ja so bei emotionalen Beiträgen, auch mit emotionalen Musikunterlegern. Ja. Ich frage mich, ob das vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Weißt du, was ich meine? Um Emotionen zu erzeugen, wenn du jetzt ein besonders, weiß ich nicht, zum Beispiel Thema Lichtblicke, da hast du ja oft Menschen, die dann weinen, die dann erst vor Trauer weinen, die dann die Spende bekommen, dann vor Freude weinen und dann haust du dann noch so traurige Musik runter und so. Ich frage mich, ob das nicht in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, ich habe auch darüber nachgedacht und habe mir überlegt, das wird heute eine rough question sein, nämlich die Frage, und damit würde ich direkt einsteigen, um mich auch so ein bisschen mit Susanna zu solidarisieren, ehrlich gesagt, nicht, weil ich das gut finde, was passiert ist, und ich kenne dich und du kennst auch mich. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir sowas nicht tun würden, weil die Scham wäre zu groß. Ja. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, und dennoch muss ich selbst kritisch sein und wir sollten das auch reflektieren. Auch ich habe schon mal gefaked, was einen Beitrag angeht, und zwar eben genau das, was du sagst. Die Emotionalität schaffen wir oft über Musik, über Schnitt. Und für den Hörer letztendlich, der hat dann vielleicht ein Bild. Ich will nicht sagen, dass das Bild dann falsch ist, aber es ist schon überemotionalisiert. Das ist auch von der Zeit her nicht immer akkurat, ne? Ja. Oder dass du zum Beispiel auch einen kompletten Satz wegschneidest, damit das vom Storytelling her gut funktioniert. Das bedeutet nicht, dass der Inhalt verfälscht ist, aber dass du es zum Beispiel kürzt. Und das ist ein Stilmittel im Radio. Das ist vielleicht nicht so gleichzusetzen mit ich suggeriere jetzt den Eindruck, ich habe hier mitgearbeitet und mitgeholfen an diesem Tag.
Ja.
Aber scheinbar hat sie es ja getan vorher, vor einigen Tagen. Und war da ja auch selbst irgendwie betroffen. Zumindest hat sie ja Leute, die sie da kennt, die da leben und betroffen waren. Von daher ja, also shit happens. Ja. Und ich glaube, wir Journalisten müssen einfach nicht unbedingt sensibler werden. Wir müssen jetzt mal transparenter werden nach außen hin. Wenn es darum geht, wie werden Geschichten erzählt und wie versuchen wir auch Stimmung zu kreieren.
Ja. Vor allem, weswegen ich dir recht geben muss, warum ich auch glaube, also man kann ja viel behaupten, warum ich auch glaube, dass uns sowas nicht passieren würde. Da war ja auch mindestens noch ein Mensch dabei. Ich glaube, einmal ein Tonmann und noch ein Kameramann.
Ja.
Und wir sind ja auch Teamworker. Ich sehe, selbst die Putzkraft ist für mich ein Teil des Teams. Und ich hätte diese Menschen dann einfach gefragt, so ey, Ist das komisch, wenn ich mir jetzt hier so Zeug ins Gesicht schmiere? Ja. Wie seht ihr das?
An dieser Stelle Shoutout an Martina, unsere Reinigungskollegin. Ohne die würden wir im Dreck ersticken und im Müll ersaufen.
Dann hätten wir nämlich real Dreck im Gesicht.
Ja, wirklich. Nicht mehr. aber genau das ist es, ne? Also du bist, es ist ja nicht umsonst so, dass du als ein Team bist, aber seien wir ehrlich, in der Medienbranche ist auch dieses Kritisieren und auch annehmen nicht immer ganz einfach. Auch das haben wir beide natürlich schon erlebt. Ja, ne? Ja. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, wir arbeiten in einer Branche, die voll ist von Rampensäulen und von Menschen, die einen Geltungsdrang haben. Da sind wir zwei nicht anders, auch wenn es bei uns ein bisschen anders ausschaut. Also du bist zum Beispiel gar kein geltungsgeiler Mensch. So, du musst nicht unbedingt auf die Bühne. Aber so, du willst, ne, du kämpfst ja auch für deine Sachen und für deine Themen und das muss man ja auch tun als Journalist. Ja,
kann ich nur zurückgeben. Vielleicht,
Es ist schwierig, glaube ich, für sie auch gewesen oder für so ein Team, glaube ich. Gerade, ich will denen nichts vorwerfen, aber ich glaube auch nicht, dass es bei RTL dann so easy ist, zu sagen, nee, ich möchte das nicht machen, ich habe ein unangenehmes Gefühl dabei.
Ja, oder vielleicht hat sie auch übers Ohr gesagt bekommen, was die Konkurrenz macht. Dann heißt es irgendwie, ey, ZDF steht im Schlamm und zwar bis zur Wade und dann ARD steht im Schlamm und zwar bis zu den Knien und dann sagt sie sich ja, okay, ich muss noch irgendwann einen draufsetzen. So, wer weiß.
Hast du das Gefühl, dass die Bild ohnehin gerade so sehr merkwürdigerweise gegen andere Medienhäuser stänkert und so ein bisschen Stimmung macht irgendwie?
Ich habe es vor allem beim, obwohl ich es gar nicht konsumiere, beim Dschungelcamp mitbekommen, wie war das? Ach genau, wegen RTL.de. Mhm. Seitdem bei RTL.de nämlich auch journalistische Inhalte hochgeladen werden, gibt es so ein bisschen Konkurrenzdenken zwischen Bild Online und RTL.de. Während vorher die Bild sehr viel auch online über das Dschungelcamp berichtet hat, ging es dann so ein bisschen auseinander. Mhm. Aber wie das jetzt bei der Katastrophe mit dem Hochwasser war, habe ich nicht so ganz mitbekommen.
Ja, auch so ein bisschen vorab mit der ganzen WDR-Situation und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass die Bild sehr offensiv, sehr aggressiv gegen die öffentlichen Häuser stänkert, also ARD, ZDF, beziehungsweise alles, so also die ganzen Ableger, ne, NDR, WDR und sowas, alles SWR. Frag mich, ist das so klug? Und liebe Bild, die versuchen ja auch eigentlich so ein bisschen Fernsehen zu machen jetzt, ne? Gelingt denen meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich finde es ganz unangenehm, denen dabei zuzugucken. RTL wiederum, und das muss man denen ja auch wirklich lassen, versuchen sich ja gerade extrem zu, ich sag jetzt mal, professionalisieren. Schau dir die Leute an, die sie sich holen. Ne? Schau dir, das muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, RTL ist für mich auch ganz viel Peter Klöppel und dieser Mann bringt so viel Souveränität und Glaubwürdigkeit in dieses Haus. Also, ich glaube, da sind ganz viele gerade vielleicht auch ein bisschen nervös, weil sich RTL ja so gerade komplett neu aufstellt.
Ja, die merken, glaube ich, auch, dass dieses Trash-Ding so langsam an Beliebtheit verliert.
Ja,
und auch
ist nicht
dieses,
so. Im Gegenteil sogar.
Ja, aber oder anders, dieses Menschen in die Ecke drängen, Menschen schlecht machen, das, was zum Beispiel ein Oliver Pocher lange verkörperte, es jetzt nicht mehr ganz so krass tut, aber immer noch, sowas, was ein Dieter Bohlen die ersten paar Folgen Deutschland sucht den Superstar bestanden ja lediglich aus Mobbing. Mhm. Mobbing und dann hast du immer so pro Folge einen Kandidaten, der weiterkam, gefühlt. Ne, gefühlt. Der war dann gut, das wurde auch emotional gezeigt, dass er sich gefreut hat, der Rest wurde ja gemobbt.
Ja.
Und da gibt es einen krassen Gegentrend. Dieses Trash-Format, da bist du Expertin, vielleicht ist es immer noch beliebt. Aber
du hast recht, also dieses, ich rede jetzt von Reality-TV, ich ja auch als Trash bezeichne, aber das, was du meinst, ist ja tatsächlich dieses grenzüberschreitende DSDS, so wie es in den ersten Staffeln lief, das wäre heute, glaube ich, nicht mehr möglich.
Absolut.
Und deswegen ist ja heute auch lustigerweise, was tatsächlich heute, scheinbar dieser erste richtige Casting-Tag gestartet bei der Produktion mit Florian Silbereisen, was ich auch sehr lustig finde. Ne? Also,
das ist mega.
Ja, es ist, ich bin wirklich kein Dieter Bohlen-Fan, ne? Aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, DSDS ohne Dieter Bohlen ist einfach auch einfach nur irgendeine Möchtegern-Talent-Casting-Show. Und ich bin gespannt, wie RTL das lösen wird.
Ja, aber nochmal ganz kurz zu deiner Bildfrage zurück. Ich bin absolut kein Fan von denen, aber ich kann es nachvollziehen, weil gefühlt mag keiner die Bild. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so ein Zurückschlagen. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir hier schon schlecht über die Bild gesprochen haben. Auch teilweise unsachlich, begründet, aber unsachlich.
Naja,
und es war, und ich glaube, das machen viele Häuser nicht anders. Und es ist vielleicht kindisch, dann so in Anführungszeichen zurückzuschlagen. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass sie sich Schlamm ins Gesicht geschmiert hat und
also,
darüber zu berichten.
Wenn ich gegen die Bild gehetzt habe, dann ging es vor allem um die Art und Weise, wie der Chefredakteur sich A positioniert, ja. Sein Verhalten. Wir dürfen nicht vergessen, Julian Reichelt war auf dem absteigenden Ast noch vor einigen Wochen. Man hat auch ganz genau beobachtet, was er da getan und versucht hat, weil er den Vorwurf, ja, aushalten musste, Frauen und Kolleginnen ganz, ganz mies zu behandeln. Mhm. Dann hat man das scheinbar gecheckt. Das war auch groß in der Presse. Und dann, ach ja, ja, Julian Reichelt bleibt trotzdem noch Chefredakteur.
Ja, man hat ihm ja eine Frau an die Seite gestellt.
Genau, richtig.
So, symbolische Lösung.
Ja, exakt. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir über die Bild-Zeitung sprechen und auch über die Art und Weise, wie sie berichtet. Heute
definitiv.
Alleine habe ich schon gelesen, 1 Million Afghanen wollen nach Deutschland. Merkel ändert nicht Flüchtlingspolitik, sondern so nach dem Motto, zur Amtszeit hin dreht sie sich nochmal. Und die suggerieren, dass Angela Merkel sagt, nein, keine Flüchtlinge mehr. Das stimmt aber nicht, was Angela Merkel sagt. Und da kann man ihr natürlich recht geben, ganz egal, ob du pro, ich sag jetzt mal so Refugee-Welcome-mäßig ja. eingestellt bist oder nicht, dass sie sagt, die Probleme sind nicht beendet, wenn wir 1 Million Menschen hier aufnehmen. Und damit hat sie natürlich recht.
Klar.
Aber dass die Bild es so verkauft, als ob diese Frau ihre gesamte Flüchtlingsstrategie oder den Umgang mit der Flüchtlingssituation ja. auf links dreht, das ist einfach, das suggeriert einen falschen Eindruck. Das ist wie sich Dreck ins Gesicht zu schmieren.
Ja, genau. Auf einer Skala von traurig bis ganz doll traurig, wie fandest du ihre allerletzte Bundespressekonferenz, wo sie auch so ein bisschen was Persönliches erzählt hat und so.
Ich mag das ja sehr, wenn sie menschelt, ne?
Ja, ich bin absolut kein Union-Wähler ja. und bin auch hier und da Kritiker von Merkel, aber ich muss sagen, es ist dann auch immer mal schön zu sehen, dass es auch, sie ist halt auch ein Mensch. Es ist
ja.
halt irgendwie, ja. Und sie hat Fehler eingestanden.
Ja, und dieses Land wird mit ihr wirklich, wirklich viel verlieren. Ich bin ziemlich sicher, dass die CDU enorm verlieren wird, jetzt wo Merkel geht, weil ich glaube, dass schon zumindest ein bestimmter Teil der CDU-Wähler diese Partei gewählt haben, eben wegen Angela Merkel. Ich gehöre auch dazu. Ich bin überhaupt keine Unionswählerin oder CDU-Wählerin, überhaupt nicht. Ich habe das in den letzten Jahren bloß getan, weil ich mir immer dachte, wir müssen die Leute wählen oder die Partei wählen, die, ich sage jetzt mal, für den größten Teil der Gesellschaft was anbieten kann.
Also das geringste Übel quasi.
Genau, ja, nicht unbedingt das geringste Übel, sondern die Partei, die vielleicht noch die meisten Menschen abholt. Und mich holt diese Partei nicht ab, aber Angela Merkel hat mich abgeholt. Im Übrigen nicht wegen ihrer persönlichen Flüchtlingspolitik, sondern wegen ihrer Art, auch in anderen Nationen anzukommen, wie sie Dinge einschätzt, dass sie sich komplett rauszieht, dass sie ein absolut sachlicher Mensch ist. Also sie ist all das, was ich gern wäre und nicht bin. Und ich habe so einen enormen Respekt vor ihr. Und es gibt so einige sehr, sehr gute, sehr auch teilweise sehr sympathische Unionspolitiker. Und da gehört sie meiner Meinung nach auch irgendwie zu. Und ich finde, sie war jemand oder ist jemand, der sehr vertrauenswürdig ist. Ich glaube, die CDU wird arg verlieren in den nächsten Jahren.
Ja, was wir auch arg verlieren werden, weswegen ich da auch unbedingt mit dir drüber reden möchte. Was machen jetzt eigentlich diese ganzen Komödien, die fast ausschließlich Angela Merkel parodieren, Jogi Löw parodieren?
Ja.
Was tun die alle? Ich meine, es gibt ja auch viele davon im Radio, nicht nur im Lokalfunk, sondern auch woanders.
Yo.
Also ich finde, Armand Laschet, wie wir mittlerweile wissen, den kann man irgendwie nicht so gut.
Nee.
Das kriegst du gar nicht hin. Oder auch Hansi Flick. Also ich wüsste nicht, was man da groß parodiert. Also ich glaube, da werden viele Leute ihre Jobs räumen müssen, weil
ja.
da ist kein Potenzial.
Wird
außer Max Giermann.
Wird vielleicht auch einfach Zeit. Es ist auch einfach nicht lustig.
Einfach 90er Humor.
Ja, und es war auch damals nicht lustig. Sorry, meine Meinung.
Was ich aber geil fand, war, das hatten wir auch manchmal, das war, oh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Merkels Pressekonferenz, diese zusammengeschnittenen Dinger, wo sie dann sinngemäß gesagt hat, irgendwie, ich höre gerne Welle Niederrhein als Beispiel. Also einfach zusammengeschnitten, so, und sowas finde ich witzig, weil da wirklich sich jemand hinsetzt und wirklich einen halben Tag produziert und Collagen zusammenbastelt und was weiß ich. Großartig.
Das finde ich, tatsächlich ist das auch eine Radio-Comedy-Show sozusagen oder so Comedy-Radio, was tatsächlich ziemlich funny war. Da war ja auch kein Comedian, sondern da hast du einfach nur Angela Merkel gehört und fertig ist.
Ja, genau. Das war schon cool. Ja, Angela, falls du
uns hörst.
Wie ich einfach richtig frech sie duze. Dr. Merkel, wenn sie dann nicht mehr Kanzlerin sind, vielleicht können wir mal hier telefonieren.
Ja, rufen sie einfach
bestimmt
an.
Ja, die hört bestimmt unseren Podcast. Die Nummer ist 0176 2 7.
Was ist das für eine Nummer, Sascha Fassbender?
Das war meine. Wir werden sie piepen.
Warte, ich wollte gerade sagen. Ich rufe. Ja, jetzt hast du es verraten. Blöd. Blöd. Sascha Fassbender.
Ja.
Rough Questions.
Yes.
Die erste haben wir jetzt schon beantwortet und gestellt gehabt.
Ja, genau. Ja, ne? Ja.
Nämlich hast du schon mal was gefaked. Und wir beide, also ne, radiomäßig, wir beide, glaube ich, müssen schon sagen, es wird Menschen geben, die das als Fake bezeichnen würden. Ja, definitiv.
Mhm. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Fair Radio. Bin ich großer Fan von. Die sagen zum Beispiel auch, ey, wenn jemand nicht bei dir live im Studio ist, sondern es ist aufgenommen, dann sag nicht, dass er bei dir live im Studio ist. Es sind so viele Kleinigkeiten, da bin ich großer Fan von. Aber manchmal geht's halt nicht anders.
Und genau das ist der Punkt. Das ist nämlich auch schon Fake, wenn wir on air mit einem Kollegen sprechen, der, weiß ich nicht, in Brasilien gerade ist und wir schalten rüber. Dass die meisten Leute glauben, wir telefonieren gerade live im Radio miteinander, aber Leute, das stimmt nicht.
Das stimmt meistens nicht.
In der Regel stimmt das nicht.
Ja, genau.
Und da beginnt ja schon der Fake, weißt du? In der Regel sind das nämlich schon aufgezeichnete Töne und wir schießen sie dann einfach ab. Also wir moderieren das dann live, ja. Ich sag, Sascha Fassbender aus
Bagdad,
dir geht's aber ganz gut, oder? Und dann antwortest du was?
Und dann sage ich, ja, weil ich esse hier gerade Shawarma und trinke einen Chai und alles ist...
So, der Sascha hat das aber 2 Stunden vorher schon eingesprochen und mir sozusagen rübergeschickt, wenn man so will. Also jetzt in Kurzversion erzählt. Und ich muss dann einfach nur auf den Knopf drücken und dann kommt seine Antwort. Und dann mache ich sowas wie, oh, ja, wirklich? Ja, yay!
Und zwischendurch immer,
Ja,
klar.
Oh, so, sowas.
Aber man muss dazu sagen, wir versuchen natürlich so viel live wie möglich zu machen. Es funktioniert halt nur nicht immer.
Ja, wobei ich also jetzt bei dem Sender, wo wir sind, bei Welle Niederrhein, machen wir schon sehr, sehr vieles wirklich hier und ad hoc und nur mit unseren Kollegen, die gerade so im Studio sind und sowas. Aber mir war das jetzt auch irgendwie wichtig, das mal aufzuklären, das zu sagen. Also nicht alles, was ihr im Fernsehen seht oder in der in Klammern Bildzeitung lest, entspricht der 100%igen Realität.
Genau, deswegen sagt er auch, ich glaube bei der Tagesschau ist das oft und auch bei den Tagesthemen, die sagen ja hinterher immer, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja. Ich finde das auch irgendwie so,
voll gut eigentlich,
so nett, dass sie das dazu sagen, weil dann ist das auch einfach sehr transparent.
Ja.
Wir haben halt live gesprochen, nur halt live on tape, vorher. Ja.
Bist du bereit für die zweite Rough Question?
Ich bin bereit, genug Klugscheißer jetzt.
Sascha, und ihr wisst ja da draußen, ihr sollt die Fragen nehmen und euch sie selbst stellen und auch mit anderen teilen. Aber daraus ergeben sich in der Regel gute Gespräche. Sascha, welchen Traum hast du zuletzt loslassen müssen?
Du meinst so wunschmäßig oder nachts einen Traum unterbrechen?
So ein Wunsch, den du vielleicht lange hattest und den du zuletzt oder kürzlich vielleicht loslassen musstest.
Ja, ich glaube eine Weltreise.
Mhm.
Also mit Weltreise meine ich jetzt nicht einmal Thailand und einmal Südamerika und dann wieder nach Hause, weil ich dann quasi einmal um die Welt geflogen bin, sondern wirklich ganz, ganz, ganz viele Länder in jedem Kontinent besuchen, weil ich glaube, das werde ich zeitlich einfach nicht hinkriegen, weil mir zum einen die Familie wichtig ist, mein Umfeld wichtig ist, weil mir der Job wichtig ist.
Das Geld, das man dafür ausgeben müsste.
Das Geld.
Darf ich dir eine Anschlussfrage stellen zu dem Thema Weltreise? Weil ich das so bei mir beobachte. Jetzt, wo man über Social Media zum Beispiel sieht, wo irgendwie jeder mal ist und war schon gesehen hat und wo, um ehrlich zu sein, auch Reisen kein Privileg mehr ist.
Genau.
Wie sehr packt dich noch so was wie eine Weltreise überhaupt noch?
Also ich muss sagen, ich bin sowieso jemand, der egal wo er ist, immer dahin geht, wo keine Touris sind. Ich versuche wirklich danach zu suchen, nach Orten, wo...
Tun wir das nicht alle?
Und wenn, aber wenn dann wirklich Menschen, die auch von vor Ort sind. Also ich gehe schon an volle Orte, aber nicht an volle Orte. Bestes Beispiel Mallorca, ich gehe nicht zum Ballermann. Also klar war ich schon mal da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da 3, 4, 5 Tage rumhänge. Ich gucke mir das einmal an und dann habe ich das auch abgehakt. Deswegen hast du auf jeden Fall recht. So Orte, die völlig übervölkert von irgendwelchen Influencerinnen und Influencern sind, da muss ich nicht hin. Also Bali habe ich das Gefühl, ich war schon da,
ja,
obwohl
ich
nie
auch
da gewesen bin.
Ja. Und was will man auf den Malediven eigentlich noch machen?
Ja, so. Wobei ich muss sagen, ich glaube Bahamas ist es, einmal mit diesen Schweinen schwimmen, das wäre witzig.
Ja, diese kleinen Babyferkel, die im, ja, im Meer auch unterwegs sind. Ne?
Das sind eigentlich die wahren Meerschweinchen, oder?
Ja, das stimmt.
Die haben wirklich den Namen verdient.
Ja, auch. Warum heißt Meerschweinchen eigentlich Meerschweinchen? Total sinnlos.
Ja.
Unglaublich.
Ja, und was halt noch ein Kontraargument ist bei diesem ganzen Weltreisegedöns, ist halt Corona, ne? Mhm. Also vielleicht irgendwann mal in der Rente mal sehen. Was ist denn bei dir ein Traum, den du zuletzt aufgeben musstest?
Vor meinem 30. Lebensjahr einmal in New York gelebt zu haben.
Ach, so richtig leben? Mhm, also so länger als ein Jahr da aufhalten und so?
Als ich so 15, 16 war.
Hast du How I Met Your Mother geguckt?
Nein. Da habe ich, also ich habe wirklich über ein Jahrzehnt diese Vorstellung gehabt, okay, Raf, bevor du 30 wirst, wirst du für eine Zeit mal in New York City leben. Das habe ich mir feste vorgenommen.
Ja.
Und ja, ist nicht, würde ich sagen, denn ich werde im September unglaubliche 30 Jahre alt, was mich ja richtig, das macht mich fertig, ne, im Kopf. Ich komme damit gar nicht zurecht, komischerweise. Und ja, diesen Traum muss ich jetzt loslassen. Ich werde es nicht mehr schaffen.
Ich stelle mir gerade vor, wie die kleine 15-jährige Raf so ein bisschen zu viel Sting hört. I'm an Alien, I'm an
English Alien. Nee, nicht English Alien, sondern I'm an Evil
Arabic.
Oder wie? Ich kriege den Songtext nicht mehr zusammen. Wie kann das nur sein? The Police war das doch, oder nicht?
Ja, aber Sting ist ja bei, oder war ja bei Police.
Ja, ja.
Für mich ist...
Nee. Sting war einfach nur Sting und bei The Police war doch, oh Gott, Sascha.
Wir waren übrigens noch nie in der Musikredaktion, das möchten wir ganz kurz dazu sagen. Also, dass wir da keine Expertise haben, ist jetzt nicht so schlimm.
Phil Collins war doch bei The Police, oder?
Phil Collins ist Genesis.
Ah ja, stimmt, der war Genesis.
Sting ist, also da bin ich mir sehr sicher.
Oh fuck, ja sorry, dann bin ich die bestraft werden muss.
Ich würde da jetzt auch nicht mein Mikro für ins Feuer legen. Ja. Okay. Ja, komm, warte.
Jetzt will das wissen.
Okay, Google. In welcher Band war Sting?
Hier einige Details.
The Police.
Ja, The Police.
Right.
Ah, okay.
Aber sie hat es mir nicht gesagt. Das mag ich ja gar nicht. Ne? Wenn, die,
wenn Frauen mir, nicht antworten.
Wenn die mir irgendwas, verheimlicht, auch so... Ja, die Routenute, wenn ich irgendwie mit dem Navi unterwegs bin und sie einfach viel zu früh sagt oder viel zu spät, jetzt rechts und du fährst 120. Was? Jetzt?
Das bringt mich auf die nächste Rough Question und damit auch die letzte. Eine spontane Rough Question.
Ja.
Welches Geheimnis oder welche Lüge hast du zufällig aufgedeckt und es hat dich verletzt?
Also es gibt bestimmt ein aktuelleres Beispiel, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich weiß, dass...
Es muss nicht aktuell sein.
Abi-Zeit, eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich heute auch noch sehr, sehr gut befreundet bin, war im Abi-Komitee und es wurde Geld geklaut.
Oh.
Und ich muss das jetzt alles, wobei es ist wahrscheinlich verjährt, ne? Wenn das 2011 war, kann man denjenigen nicht mehr dafür bestrafen.
Die Polizei hört diesen Podcast.
Safe.
Doch, es gibt Leute von der Polizei, die ihn tatsächlich hören, aber...
Ja. ACAB,
ja.
All Cops are beautiful. Naja, auf jeden Fall.
Ich sag einfach nur Annalena Baerbock und ihr wisst, was ich meine.
Naja, da wurde auf jeden Fall Geld geklaut und von einem... Ich mach's so, dass ich nicht justiziabel irgendwie angreifbar bin.
Ja.
Von einem möglichen Mitglied des Abi-Komitees ein möglicher Freund oder eine mögliche Affäre, mit der war ich unterwegs und wir sind in ein Bistro gegangen, haben da ein bisschen Alkohol getrunken, ein paar Bierchen und auf einmal sagt er, ey, lass mal in den Spielautomaten gehen. Und ich sehe, so, ja, warum? Was soll das? Ja, ich habe hier, guck mal, was ich hier habe. Und dann hat er ganz, ganz, ganz viel Geld dabei gehabt.
Oh.
Und dann habe ich natürlich meine sehr, sehr gute Freundin angerufen und habe mir gesagt, ey, ich glaube, ich weiß, wo das Geld ist, das gestohlen wurde, aber bitte nenne nicht meinen Namen, weil ich mit dieser Person Boah, die weiß jetzt, dass ich es verraten habe. Aber ich wollte halt eine geile Abi-Feier haben, Junge. Warum klaut ihr das Geld? Ja. Lasst es doch
ist
einfach.
Ist das letztendlich dann auch noch aufgeklärt worden?
Ja, natürlich. Die Polizei kam und ja, ja, klar. Das war dann, Abi-Ball konnte stattfinden. Ich habe ihn halt betrunken moderiert und sowas. Das war alles.
Wie viel Geld war das denn, das weg war?
Es war im vierstelligen Bereich.
Oh, what?
Oder zumindest aufgerundet. Ich kann dir die genaue Summe nicht sagen.
Aber eine Summe, die euch in Schwierigkeiten gebracht hat.
Du weißt selbst, wie das ist. Ja. Du jede Weihnachtsfeier, jeden Tag der offenen Tür, du backst Waffeln, du bringst Nudelsalat, mit dem du verkaufst. Da steckt Arbeit drin in diesem Abi-Geld. Auch Sachen, die wir spenden, weil am Ende des Tages wollen wir auch, dass unsere Familie zum Abi-Ball kommt. Grüße gehen raus an alle Abiturienten, die seit 2 Jahren keinen richtigen Abi-Ball mehr haben.
Oh, ja.
Ich hatte einen, der war geil. Entschuldigung. Er war verdammt geil. Naja, auf jeden Fall, mich hat das halt krass enttäuscht, ne, von ihm, weil ich mir so dachte, ey, wir waren so eine geile Abi-Stufe, wir waren einfach 250 Leute, bestehend aus Realschülern und Hauptschülern, weil ich war auf einem sogenannten Aufbaugymnasium, was sich zur Aufgabe gemacht hat, Leuten ein Abi zu verschaffen, die de facto nicht das Know-how für ein Abi haben.
Ja, ja.
Also da waren wirklich viele Leute bei, die, wir hatten auch einen großen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Leute, die mit 7, 8 Jahren hier hingekommen sind, kein Wort Deutsch gesprochen haben, mit denen ich zusammen Abi gemacht habe, wo ich an denen einfach gemerkt habe, ey, man kann alles schaffen, wenn man will. Man muss nur kämpfen. Leute, die ohne Väter hier hingekommen sind, was weiß ich, du kennst Probleme, die es so gibt. Und das war echt, wir waren echt ein krasser Abi-Jahrgang. Da dachte ich mir, ey, muss das sein? Und dann verspiel es doch nicht in der Spielo. Mach halt was Anständiges davon, aber nimm diese Kohle doch nicht mit in die Spielo. Und deswegen habe ich mich einfach verpflichtet dazu gefühlt, den Whistleblower zu spielen.
Whistleblower.
Und dann durfte der Abiball tatsächlich in einer islamischen Gemeinde stattfinden, ist mir aufgefallen.
Ach, echt?
Ja, in Ratingen.
Ach, cool.
Ja, ja, wir hatten nämlich, ich habe es ja mit einer Freundin moderiert und unser Ding war so, dass wir jede Moderation in anderen Klamotten machen. Mhm. Weil wir hatten ja auch ein Abi-Motto und nach jedem Motto war auch eine Moderation. Und einmal war ich auch als Frau verkleidet und einmal waren wir so als Rocker verkleidet. Und dann hat mir dieser Besitzer, dieser Chef dieser Gemeinde gesagt, ja, könnt ihr alles machen, aber diesen Raum nur barfuß betreten. Das habe ich sogar besoffen hinbekommen.
Ja. Ja. Weil du auch ein sehr respektvoller Muslimfreund bist.
Ja, aber ich dachte, hier muss ja nur ein Stückchen Dreck liegen und der Typ weiß sofort, was für respektlose Schweine.
Ja, ja, voll. Ja, aber krass, ich bin stolz auf dich, dass du das ins Lot gebracht hast.
Ja.
Aber das hat an dir geknabbert, ne?
Ja, weil ich hätte eigentlich, ich habe ihn ein bisschen bearbeitet, aber ich habe ihn nicht genug bearbeitet, sondern bin den unkomplizierteren Weg gegangen, habe direkt telefoniert. Ich muss sagen, es war nicht zu 100% cool von mir, aber es war auch auf jeden Fall nicht cool von ihm, das ist ganz wichtig zu sagen.
Naja, also im Nachgang, stell dir vor, du hättest das nicht sozusagen aufgeklärt, Detektiv Conan.
Detektiv Fassi.
Fassi. Dann
ganz kurz, ich hasse Menschen, die sich selbst Spitznamen geben, es ist sehr unsympathisch.
Ja, jedenfalls, ich denke gerade an all die Spitznamen, die ich mir selber gebe. Jedenfalls wollte ich sagen, stell dir vor, du hättest das nicht getan. Jetzt, 11 Jahre später, würdest du dir denken, mein Gott, hätte ich doch bloß den Mund aufgemacht und hätte allen den Abiball irgendwie gerettet.
Ja,
ne? Von daher.
Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass ich ihn wirklich zur Vernunft gebracht hätte. Das habe ich halt lediglich kurz versucht und dann sofort.
Ja, aber du warst ein kleiner 18-jähriger Sashi Fassbinder.
Der Bock auf eine geile Party
Sashi Fassbinder. Ja, ja, okay. Von daher alles cool.
Wie ist das bei dir?
Mir fällt jetzt nicht das Aktuellste ein, aber mir ist eine Situation in den Kopf gekommen, die, glaube ich, mit der einige von euch da draußen vielleicht sogar, die mich da vielleicht nachvollziehen können. Ich war mit einer sehr guten Freundin und ihrem Partner unterwegs, Vollsuff, und das war wieder so Vollsuff-mäßig. Du weißt, wie Vollsuff bei mir aussieht, nämlich, dass ich diejenige bin, die irgendwie noch nüchtern bleibt und abcheckt, weil ich habe so Angst vor dem Kater, dass ich einfach mich sehr gut zügeln kann.
Und du verträgst, glaube ich, auch nicht viel.
Und ich vertrage überhaupt gar nichts. Ja. Deswegen weiß ich, nach einem Glas Weißweinschorle muss ich schon auf mich aufpassen.
Einmal am Uso riechen.
Ja, einmal Uso, oh mein Gott, es gibt Menschen, die trinken den warm. Also halt nicht eisgekühlt, das kann ich nicht nachvollziehen. Oder Raki, Leute, was geht ab bei euch? Das ist so hartes Zeug.
Da wirst
du
aber blind von. Boah, ich verstehe überhaupt nicht Menschen, die Dinge pur trinken. Also das kann ich, außer jetzt so vielleicht bei Likör, wenn ich Tequila rieche, da bin ich schon an der Essensrückgabe.
Ja, aber unsere Kamera. Es liegt daran, dass das alte Erinnerungen weg.
Ja, klar.
Ja, Alkohol ist wie gute Musik aus den 90ern. Man wird einfach nostalgisch und erinnert sich an all die Momente damit. Ja, aber wie gesagt, vollsuffmäßig. Ich war aber nicht betrunken, er umso mehr. Und er hat mir dann etwas gesagt und meinte, ja, meine Freundin hat das übrigens, sieht das genauso wie, also er hat etwas kritisiert an mir.
Ja.
Und dann gesagt, seine Freundin, also meine gute Freundin, XY, sieht das übrigens genauso und hat das auch schon zu mir gesagt, dass sie das findet.
Oh, also und, hinter deinem Rücken dann quasi.
Naja gut, also es ist halt ein Paar. Ja. Ja. Es ist natürlich verständlich, dass sie miteinander reden, um Himmels Willen. Und dass man auch unter Freunden sich nicht zu 100% immer grün ist oder mal ein bisschen abgefuckt ist oder so, ist ja, ja auch normal. Aber das hat mich total verletzt, muss ich sagen. Und ich habe natürlich es mich nicht gewagt, sie nochmal darauf anzusprechen und ihr zu sagen, ja, pass auf, aber dein Freund hat mir verraten, dass du das und das gesagt hast. Warum hast du mir das denn nicht direkt gesagt?
Ja.
Sie hat jetzt nicht gelästert oder sowas. Sie hat halt ihm gegenüber etwas kommentiert, was ich gesagt bzw. gemacht habe. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ey, Raf, ich finde das und jenes uncool. Nicht, dass ich das ständig tun würde, ja, um Himmels Willen, aber es hat mich schon gepackt und es hat mich verletzt. Aber
kann ich absolut nachvollziehen.
So, ich habe sie nicht drauf angesprochen, weil was wäre passiert? Sie wäre natürlich zu ihrem Freund gegangen und hätte gesagt, der ohnehin betrunken war an dem Abend, warum hast du ihr das verraten? So, das wollte ich weder ihm noch ihr antun. Ich muss aber gestehen, das hat schon sehr an mir genagt und ich habe dann viele Monate später sie dann darauf angesprochen, weil mir das irgendwie so wieder in den Sinn gekommen ist. Und im Nachgang war mir das irgendwie auch peinlich, dass ich es angesprochen habe, weil ich dachte, mein Gott, das ist jetzt schon Monate her, das hätte ich auch einfach abschütteln können, aber sie war so ein ständig sehr aufrichtiger, sehr direkter Mensch und man hegt ja dann ganz hohe Erwartungen an solche Freunde und solche Leute, ja, wenn du einmal gut und sauber und ordentlich bist sozusagen, dann musst du es immer sein und dann ist es auch schwer, in Anführungsstrichen ein Fehler, großes Wort, oder ein Fauxpas zu verzeihen. Das habe ich natürlich letztendlich getan, aber ja, das hat mich schon verletzt. Damals. Ja. Aber keiner von uns ist perfekt und wir machen Fehler und wir werden verletzt und verletzen andere. The Circle of Life. Hier wieder meine Gesangseinlage für euch. Danke und
sehr
tschüss.
Gut. Ja, damit sind wir jetzt auch durch. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden?
Ja, ich wollte mich noch einmal bei dir bedanken, Sascha. Das kannst du so schlecht ertragen, aber du hast mich ja kürzlich aus einer sehr unangenehmen Situation mehr oder weniger gerettet. Ich war zumindest froh, dass du da warst und möchte im gleichen Atemzug diesem Arschloch den Mittelfinger zeigen, der mich hat stehen lassen in dieser Situation. Wir beide in Düsseldorf.
Ach, ich erinnere mich.
Ich muss dazu sagen, ich habe in letzter Zeit so ein paar Begegnungen gehabt auf offener Straße mit
Assis?
Ja, in dem Fall muss ich ganz konkret sagen, einfach auch mit Männern, die sich Dinge rausnehmen, wo ich mir denke, sag mal, ey, wo lebst du, in welcher Welt bist du eigentlich unterwegs? Wir also in Düsseldorf, Cappuccino trinken in der Altstadt, wir haben direkt einen freien Tisch gefunden, ich setze mich natürlich direkt hin, damit er nicht weg ist, du gehst rein und holst unsere Getränke. In der Zwischenzeit, während ich da sitze, kam also ein Kerl und war extrem aufdringlich, so aufdringlich, dass er dann vor mir stand, mit offenem Hosenstein, muss ich dazu sagen, was mich wahnsinnig gemacht hat. Und ich habe ihm mehrfach gesagt, dass er zurückgehen soll. Und der Typ, was macht er? Er kommt noch näher, beziehungsweise dann ist er irgendwann einen Schritt zurückgegangen, zieht seinen Rucksack runter und setzt sich oder versucht sich vor mich hinzusetzen. Und ich werde laut und sehe, wie am Nachbartisch, es saß ein erwachsener Mann da, ja. Und er hat die ganze Zeit die Situation beobachtet.
Und er hatte rote Haare.
Und das mal abgesehen
nichts
davon.
Gegen Rothaarige, ja, aber er hatte rote
richtig.
Haare.
Aber sein Verhalten hat nichts mit seinen roten Haaren zu tun gehabt. Und er sieht also, wie ich bedrängt werde und wie ich versuche, mich aus dieser Situation zu befreien. Und du warst eben gerade nicht da. Ich stehe auf, ja, beziehungsweise war gerade dabei aufzustehen, um dich irgendwie herbeizurufen, weil ich auch einfach erstaunt darüber war, dass da niemand eingegriffen hat, obwohl ich so deutlich gemacht habe und auch dem Kerl gesagt habe, also lass mich in Ruhe und geh einen Schritt zurück und so. Und beim Aufstehen sagt dieser Rothaarige,
der Rothaarige
vom Nachbartisch, er sagt eiskalt zu mir, während ich bedrängt werde und wirklich, ich kam aus der Situation nicht raus und du weißt, ich bin selbstbewusst, ne, und da kann kommen, wer will. Dann sagt er, guckt mich an und sagt, es ist besser, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst.
Ich muss sagen, jetzt gerade, wo du es mir erzählst, bist du sicher, dass er das nicht zu dem Typen gesagt hat?
Nein, er hat mich angeguckt.
Ah, okay.
So, ich habe ja die ganze Zeit, was tust du als Frau in so einer Situation? Du guckst die Leute um dich herum an und versuchst mit ihnen zu kommunizieren im Sinne von, ey, bitte lass mich nicht alleine. Und ja, ich tue das, nachdem ich ja diese Situation hatte in der Neusser Innenstadt, wo mir ja ein Obdachloser leere Bierflaschen hinterhergeworfen hat und ich bin einfach nur gejumpt. Ich bin einfach nur gerannt, ja. Hat mich ja als er hat allerdings gegendert. Er hat mich ja damals als Kanaken bezeichnet.
Immerhin. Frauenfeindlich ist er nicht.
So, aber da standen ja auch diese zwei Männer, diese Männer von Welt, so sahen sie ja zumindest aus, die sich das Spektakel einfach bloß angeguckt haben. Wo ich mir denke, ey, du siehst, wie, und ich auch noch, du kennst mich so auf meinen hohen Schüchen, wie ich da irgendwie die Innenstadt runterrenne. Ja. Ich denke mir, das piepst du jetzt gleich, ne? Aber ich muss es einmal aussprechen.
Wichser ist okay, glaube ich.
Ihr Wichser! Einfach, weil es tut mir gut, das auszusprechen.
Aber warum bist du nicht einfach handgreiflich geworden?
Dem Obdachlosen gegenüber?
Ja, was, du musst ihn ja nicht schlagen, aber du kannst ihn ja wegdrängen, wegschubsen. Weil in dem Moment, wo er wirklich zu frech geworden wäre, hätte ich einfach...
Ach so, also, du meinst jetzt nicht den Obdachlosen, sondern jetzt die Situation in Düsseldorf, ne?
Ja.
Weil, boah, das klingt jetzt richtig hart, aber mein erster Gedanke war auch, oh Gott, hoffentlich ist er nicht krank.
Ach
aus
so,
irgendeinem
wegen Corona
Grund.
Und
ja,
sowas alles.
Nicht nur das, aber auch, der war so echt, also, ich wusste halt auch nicht, das ist ja auch so eine Sache, die Frauen, glaube ich, sehr oft trifft. Du weißt halt nicht, wie reagiert er darauf, ne? Und ja, einfach zu merken, dass der Typ vom Nachbartisch mich anguckt und dann sagt, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst, denke ich mir, du Arschloch. Und das Krasse ist, ich hatte, das war sogar letztes Wochenende, da hatte ich Sendung hier in Krefeld, hatte mir noch ein Cappuccino geholt und ganz ähnliche Situation, auch so ein übelst aufdringlicher Typ. Das war allerdings, glaube ich, jemand, der auch drogenkrank war. Ich habe mich total unwohl gefühlt und in dem Moment lief ein anderer, etwas jüngerer Typ an mir vorbei und der ist voll ausgerastet und ist direkt dazwischen gegangen, hat den voll angeschrien. Und da habe ich auch wieder an die Situation mit dir gedacht in Düsseldorf. Jedenfalls, Sascha, ich danke dir, dass du Ruhe bewahrt hast und direkt rausgekommen bist, auch wenn ich kurz Angst hatte, dass du den Tod schlägst. Aber da habe ich gemerkt, wie krass ich glaube, als Frau generell angewiesen darauf bin, dass Menschen um mich herum Initiative ergreifen.
Ja.
Ich habe mich so alleine gefühlt in dem Moment. Ich hatte richtig Angst, muss ich gestehen.
Es ist aber auch, also es liegt halt auch einfach daran, dass ich die Altstadt kenne.
Ja.
Also ich kann es nicht oft genug sagen, 7,5 Jahre in der Altstadt gearbeitet. Es wird irgendwas zum Insider.
Wie lange hast du da gearbeitet?
7,5 Jahre. Okay. Ich glaube, wenn du vom Land kommst zum Beispiel, vielleicht kam der Rote ja vom Land, weißt du vielleicht mit dieser Situation nicht umzugehen.
Nee, das lasse ich nicht gelten. Gerade
nee,
lasse
ich auch nicht gelten. Ich finde es auch uncool. Aber ich hätte halt sofort gewusst, wie ich mit dem umzugehen habe.
Ey, das war wirklich, mir war das auch peinlich, weißt du, dass Leute gesehen haben, wie ich verunsichert da irgendwie versucht habe, wegzulaufen. Und also auch, das hatte ich so zum ersten Mal, dass ich nicht nur, dass ich die Situation gefährlich fand, sondern dass ich mich rückwirkend oder währenddessen sogar schon auch noch dafür geschämt habe. Boah, das war so unangenehm, wo ich mir denke, bah, was bist du für ein Mann, dass du mir sagst, es ist besser, wenn du jetzt gehst, anstatt ihm zu sagen, ey, verpiss dich mal von hier oder lass sie in Ruhe oder sowas. Ja. Also
zumal, wenn das erstmal einer macht, drumherum Zivilcourage zeigt, dann finden sich oft noch 2, 3. Weil es ist ja meistens so, der die Scheiße baut, ist der Lauteste und der Dominante.
Ja.
Wenn sich dann erstmal einer findet, dann findet sich auch noch einer und noch einer und noch einer.
Ich glaube, er hat ja dann, als du ja dann auch dazugestoßen bist, dieser Tischnachbar, hat er dir dann nicht auch noch angeboten, dass wir uns auf seinen Tisch oder an seinen Tisch setzen?
Er hatte ganz offensichtlich ein schlechtes Gewissen.
Das war so unangenehm, aber bin ich zu hart? Weil ich glaube, wenn er eine Frau wäre, hätte ich das nicht verlangt.
Ja, es ist wie diese Situation in der Bahn, erinnerst du dich noch, mit diesem Nazi, der diesen syrischen Flüchtling angespuckt und geschlagen und so hat.
Ja.
Du kannst von keinem verlangen, gewalttätig dazwischen zu gehen, aber du kannst von jemandem verlangen, zu rufen, zu brüllen oder zu sagen, ey, ich rufe jetzt die Polizei.
Ja.
Ich finde, sowas kann man schon verlangen. Also der Rote, der hätte durchaus was sagen können. Dass er den wegschubst oder sowas, was kann man nicht verlangen. Nee,
das hätte ich auch nicht verlangt, genau. Aber zumindest zu zeigen, ey, das Mädchen ist gerade nicht alleine.
Genau, genau.
Das hilft ja schon, ne? Aber Sascha, mal wieder hast du mich aus einer Situation gerettet. Diesmal war es nicht mein Mundwerk, das mich in diese Problematik gebracht hat, sondern ja, ich hatte keine Schuld daran.
Ja, du warst vielleicht optisch ansprechend. Genauso wie heute, denn heute ist der Feel Good Friday.
Feel Good Friday.
Yeah. Schönes Kleid, schöne Schuhe.
Warum war diese Folge, hast du das Gefühl, wir sind weniger lustig?
Ja, weiß ich nicht. Heute waren wir halt sehr sehr faktisch, sehr journalistisch, sehr...
Journalistisch waren wir nicht, aber wir waren
nicht emotional. Nein, ich meine, wir haben viel über unseren Job gesprochen.
Ja.
Ja. Sowas.
Apropos, ganz kurz
zum
Schluss.
Ey, wir müssen noch auf die
Uhr
gucken.
Ich weiß, aber ja, das müssen wir noch raushauen. Leute, checkt auf YouTube den Kanal Krefeld am Freitag.
Oh ja,
das
stimmt,
ist,
die wurden interviewt.
Genau, das ist eine Talkreihe. Und Sascha und ich waren zu Gast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank an
Chris.
An Chris unter
und an
anderem.
Stefan.
Genau. Und klickt das auf jeden Fall an. Wir waren da zu Gast, haben über das Moderatorenleben so ein bisschen erzählt und ein bisschen Nähkästchen geplaudert und auch ein bisschen Chai und Rauch angeschnitten und ihr könnt mich erleben und sehen, ungeschminkt vor der Kamera. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht?
Geschminkt.
Ja, ich nicht, ja, als Mann verstehst du, das nicht, aber ich hatte kein Fullface-Make-up. Also ich habe einen Concealer benutzt und Wimperntusche. And that's it. Und man sieht das auf der Kamera einfach auch überhaupt nicht. Und denke mir jetzt, verdammt, ich hätte mich ganz nuttig anziehen und vor allem auch ganz nuttig schminken müssen. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern.
Das ist unglaublich. Okay.
Cenk, melde dich bei uns, wir vermissen dich.
Okay. Ja, das war der Feel Good Friday. Ihr hört diesen Podcast wahrscheinlich am Feel Good Saturday.
Oder am Depression Sunday.
Nein, das ist auch der Feel Good Sunday. Ja. Okay. Ja, zeigt euch solidarisch. Wenn ihr ein paar Mark übrig habt, spendet was. Und wenn ihr seht, dass eine Frau auf der Straße belästigt wird, geht dazwischen oder zeigt ein bisschen Courage.
Ja, Sascha Fassbender, der 7,5 Jahre in der Düsseldorfer Altstadt gearbeitet hat, sagt ciao.
Ciao.